Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. In Cottbus hat heute der Deutsche Bauerntag begonnen und es gibt viel Diskussionsbedarf. Gestern hat die Bundesregierung sich auf Maßnahmen geeinigt, wie sie Landwirte in Deutschland entlasten will. Aber diese kamen nicht gut an. Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der gab heute Morgen im ARD-ZDF-Morgenmagazin den kritischen Ton für den Rest des Tages vor.
Die Ampel hat nicht geliefert, das Agrarpaket ist höchstens ein Päckchen, längst überfällig, aber Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen.
Ja, viel Zündstoff also für die laufende Veranstaltung und darüber spreche ich gleich mit unserem Reporter Christoph Richter. Außerdem blicken wir auf den Jahresbericht des Bundeskartellamts und wir sprechen über die Meldung, dass der Autobauer Volkswagen umgerechnet knapp 5 Milliarden Euro in die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen E-Autobauer Rivian investieren will. Und dazu schalte ich jetzt in unser Börsenstudio in Frankfurt am Main. Dort ist mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch für uns vor Ort. Herr Jackisch, was ist das denn für ein Unternehmen, dessen Know-how VW offenbar so viel Geld wert ist?
Ja, Rivian ist ein amerikanischer E-Auto-Hersteller. Er wird manchmal als der große Konkurrent von Tesla bezeichnet, aber das ist etwas weit hergeholt, denn Rivian ist viel, viel kleiner als Tesla. Das Unternehmen hat bislang erst 2 E-Modelle auf den Markt gebracht, ein SUV und einen Pickup. Es hat außerdem für Amazon ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt, das das Unternehmen auch einsetzt. 2009 wurde Rivian in den USA gegründet. Es gab häufig Clinch und Streit mit Tesla, immer wieder den Vorwurf, dass man dort nicht nur Technologie, sondern auch Mitarbeiter abgeworben hat. Und die Autos sind relativ teuer. Die kosten rund 80.000 US-Dollar und das heißt, dass Rivian im Grunde bei jedem Auto etwa ein Drittel Verlust macht. Das ist also das Unternehmen, mit dem VW nun enger kooperieren will. Ich habe vor dieser Sendung mit Jürgen Pieper, dem unabhängigen Autoanalysten hier in Frankfurt, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was denn nun so interessant für VW an diesem Unternehmen ist.
Das ist, bleibt ein bisschen geheimnisvoll. Es geht ja hier auch um einen sehr hohen Betrag von 5 Milliarden Euro. Es ist mir tatsächlich auf den ersten Blick rätselhaft gewesen, warum man eine solche Summe in ein Unternehmen steckt, was sich erst in den Anfängen befindet und was ja noch gar nicht wirklich erfolgreich am Markt ist. Einerseits muss die Not in Wolfsburg sehr groß sein, ja, dass man dort einfach immer noch nicht zu Potte kommt, was E-Mobilität und auch was vor allen Dingen die Softwareseite betrifft. Und dass man sich hier an jemanden heranmacht, der zumindest mal, so sieht es aus, auf der Software-Seite eine ganze Ecke weiter ist. Trotzdem, es ist ein winziges Unternehmen in Relation zu VW und dass man dort einen solchen Betrag in die Hand nimmt, um letzten Endes, sage ich mal, ein vielleicht paar hundert Software-Experten zu bekommen, ist schon sehr verwunderlich.
Es ranken sich ja auch durchaus einige negative Schlagzeilen um Rivian. So soll ja zum Beispiel der bisherige Hauptgeldgeber Amazon sich offenbar da herausziehen. Auch eine Kooperation mit Mercedes-Benz, die wurde relativ schnell wieder beendet. Und bislang schreibt man ja auch nur rote Zahlen. Da lässt sich VW schon ein bisschen auf ein Abenteuer ein, oder?
Ja, deswegen stutze ich auch immer noch einige Stunden nach dieser Nachricht, was man genau davon halten soll. Es ist schon sehr seltsam, sehr verwunderlich, dass man sich an solches Unternehmen, was jetzt auch keinen besonders erfolgreichen Track Record, wie man auf Neudeutsch sagt, hat, dass man sich eben mit einem solchen Betrag dort engagiert, während die Signale, die sonst von Rivian ausgehen, sind eigentlich eher so, dass das Unternehmen keine strahlende Zukunft hat.
Sie haben es angedeutet, VW hat offenbar wirklich sehr große Probleme bei der Entwicklung eben auch der Software. Wo hakt es denn eigentlich ganz genau?
Ja, ich glaube, der Anfang, was E-Mobilität und was vor allen Dingen das große Thema Software betrifft, war eben insofern misslungen, als man versucht hat, unter dem Vorstandschef Dies noch den ganz großen Wurf zu machen, das heißt innerhalb von wenigen Jahren ein eigenes Betriebssystem, eine eigene Softwareplattform zu entwickeln und damit innerhalb von, sage ich mal, 4-5 Jahren die gesamte Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Diese Ambition von vornherein und wie das dann eben entsprechend aufgesetzt worden ist, das war einfach viel zu ambitioniert und viel zu hochgegriffen. Und jetzt versucht man irgendwie zurückzurudern, pragmatisch zu sein, um möglichst schnell eine Lösung zu finden. Andererseits eben natürlich immer noch mit dem Anspruch, eine gute Lösung zu finden. Und da hat man sich meines Erachtens strategisch total verloren.
Da ist auch noch vieles sehr unklar. Kann man vielleicht trotzdem schon einmal eine Prognose wagen, ob das jetzt insgesamt so ein sinnvoller Schritt ist?
Also es hängt sehr viel davon ab. Erstmal ist der Betrag, finde ich, eben sehr hoch. Für ein kleines Unternehmen mit ein paar Dutzend oder vielleicht maximal ein paar hundert Spezialisten ist einfach zu teuer, wahrscheinlich sogar viel zu teuer. Und das Zweite ist, dass es von den Personen abhängt. Wenn dort jetzt mehrere Dutzend Spezialisten sagen, nö, unter VW, da habe ich eigentlich keine Lust zu arbeiten, dieser Kooperation, dann hat man im Prinzip, wenn es ganz schlecht läuft, viel Geld für nahezu gar nichts ausgegeben.
Deutliche Worte also von Jürgen Pieper, Autoexperte hier in Frankfurt. Und mit dieser Kritik steht er auch nicht alleine da. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass die Aktie jetzt deutlich ins Plus gerutscht ist von VW. Sie verliert rund 2,5%. Das Papier von Rivian hingegen ist um fast 50% gestiegen.
Ja, interessante Einschätzungen, Herr Jakisch. Dann lassen Sie uns mal auf den Gesamtmarkt gucken. Es kamen neue Daten zur Konjunktur und die zeigen, dass von einer nachhaltigen Erholung noch keine Rede sein kann.
Ja, das muss man leider sagen. Der GfK-Konsumklimaindex, also der sozusagen die Stimmung bei den Verbrauchern misst, der ist doch sehr enttäuschend heute ausgefallen und schlechter ausgefallen als erwartet. Man merkt einfach immer mehr, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern die hohe Inflation, die zwar etwas zurückgegangen ist, aber die in Teilen eben immer noch sehr stark und sehr widerstandsfähig ist, dass sie doch den Menschen in den Knochen sitzt und sie halten sich dementsprechend zurück und sie konsumieren weniger. Und zusammen mit dem schlechten IFO-Geschäftsklimaindex bei den Unternehmen und auch der Einschätzung der Unternehmen, dass die Exporterwartungen in diesem Jahr sehr schlecht sind, all das führt eben doch zu dieser Einschätzung hier am Markt, dass es in nächster Zeit keine deutliche Erholung der deutschen Konjunktur geben dürfte. Außerdem macht weiterhin Sorgen, dass in Frankreich gewählt wird und man eben dort mit einem Rechtsruck rechnet. Und dementsprechend ist der deutsche Aktienindex jetzt auch wieder ins Minus gerutscht, nachdem er heute Morgen noch zunächst Gewinne verbucht hat. Das Börsenbarometer bei 18.153 Punkten, 24 weniger als gestern.
Die SAP-Aktie war zeitweise auf Rekordhoch. Warum?
Das liegt daran, dass man den Einsatz von künstlicher Intelligenz dort sehr stark vorangetrieben hat und offenbar auch große Fortschritte damit macht. Aber seit Jahresbeginn, da hatte ja die Aktie deutlich nachgegeben, rund 30%. Jetzt ist sie also wieder deutlich gestiegen und das Rekordhoch ist jetzt bei 187,50 Euro. Das ist ein Plus von rund 2,5%.
Und dann blicken wir noch auf Euro, auf die Anleihen und auf das Gold.
Ja, der Euro, der ist weiterhin unter Druck. Er verliert auch heute wieder. Er kostet im Moment 1,0684 $. Bei den Anleihen, da gibt es heute ein leichtes Plus. Die Umlaufrendite bei 2,48%. Und die Feinunze Gold, sie kostet 2.308 US-Dollar, 11,50 Dollar weniger als gestern.
Das war das Börsengespräch heute mit Klaus Rainer-Jakisch. Als nächstes werfen wir jetzt einen aktuellen Blick auf die Lage beim Deutschen Bauerntag. Es ist ja gar nicht lange her, da zogen die Landwirte mit vielen Traktoren und lautem Hupen über die Straßen und protestierten unter anderem gegen die Abschaffung der Steuervergünstigung beim Agrardiesel. Dass diese Kritik trotz eines neuen Agrarpakets der Bundesregierung nicht verstummt ist, das haben wir zum Auftakt der Sendung gehört. Christoph Richter, mein Kollege aus Brandenburg, wo der Bauerntag stattfindet, ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Richter, wie ist dann die Stimmung zum Auftakt der Veranstaltung?
Naja, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, ist ja in der Cottbuser Messehalle aufgetreten, hat gerade eine fast einstündige Rede gehalten im blauen Anzug, rosa Krawatte. Und man muss schon sagen, er tritt sehr kämpferisch und sehr selbstbewusst auf. Er hat am Anfang zurückgeschaut auf die Agrarproteste Anfang des Jahres und gesagt, sie seien höchst erfolgreich gewesen. Man habe Deutschland gerockt, die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Und er ist dann auch schnell auf das Agrarentlastungspaket der Ampelfraktion gekommen. Das sei ein, wie er sagt, Päckchen, weit weg von dem, was notwendig sei. Es brauche eine Neuausrichtung der Politik, ruft Ruckwied den meist männlichen Teilnehmern des Bauerntags zu. Also der Frust der Landwirte sei enorm, sagt er. Und am Ende sagt er dann noch, es gehe um die Wettbewerbsfähigkeit letztendlich der deutschen Landwirtschaft.
Also auf der einen Seite sieht er die Proteste offenbar als Erfolg und Aufmerksamkeit haben sie gebracht. Das ist offensichtlich. Auf der anderen Seite sehen die Landwirte ihre Forderungen offenbar nicht vollständig umgesetzt, also nicht ganz so erfolgreich. Welche Forderungen hat denn der Bauernverband jetzt noch konkret geäußert?
Naja, es brauche eine Agrarpolitik für die landwirtschaftlichen Unternehmen, nicht gegen die Unternehmen, sagt er. Die Bundesregierung müsse auch weitere geplante Belastungen für die Landwirte, wie etwa die Novellen des Tierschutzgesetzes, das Düngegesetz, zurücknehmen. Ruckwied schimpft auch über den Wolfsschutz. Nutztierschutz gehe vor Wolfsschutz. Und dann das Thema Mindestlohn. 15 Euro Mindestlohn sei unbezahlbar. Und er bezieht sich da auf den Kanzler Scholz. Der hatte ja kürzlich in einem Interview EU 15 Euro Mindestlohn gefordert. Und für viele Betriebe, in denen ein hoher Arbeitseinsatz pro Hektar immer erforderlich sei, also die auch viele Helfer dann anstellen müssten zur Ernte, bei der Erdbeerernte beispielsweise oder Spargelernte, das könnten diese Betriebe überhaupt nicht wuppen. Und das würde für sie auch das ausbedeuten. Morgen wird dann Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen nach Cottbus kommen. Mal sehen, wie er bei der Vielzahl von Forderungen dann auch empfangen wird.
Ja, viele Nachforderungen. Wie angemessen ist das denn?
Naja, man muss sagen, die Bauern, ich habe auch noch mal mit Bauern Anfang der Woche gesprochen und da sagt man, man sei immer wieder mit neuen Regelungen konfrontiert, schimpfen sie, man stehe mächtig unter Druck und die Not, die sei einfach groß, das sagte mir Heiko Terno, Landwirt im südlichen Brandenburg.
Die Betriebe, die sind verschuldet, die haben Kredit aufgenommen, die haften mit ihrem Haus, ihrer Familie für das Fremdkapital, die haften für die Produkte. Und da ist das natürlich eine Katastrophe, wenn dann am Jahresende gesagt wird, für das letzte Jahr gibt es die Förderung vom Agrardiesel. Man kann doch nicht einfach im Spiel die Regeln ändern. Wenn ich das beim Skatturnier mache, da ist aber Möbelrücken. Da waren wir aber noch harmlos.
Also man hört, es ist da großer Unmut und es brauche eine Entbürokratisierung. Ein Beispiel sei beispielsweise auch das Arbeitszeitgesetz. Man könne eben nicht wie ein Pilot nach 8 Stunden während der Ernte den Mähdrescher einfach anhalten, den Motor ausmachen. Man brauche auch beim Arbeitszeitgesetz mehr Flexibilität, weniger Bürokratie. Also Sie hören schon raus, der Ton ist laut und manchmal übergriffig, auch gegenüber Medienvertretern. Aber die Stimmung ist aufgeheizt und deswegen wird es spannend zu sehen, wie er morgen, wie dann auch am Ende morgen, der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen empfangen wird.
Ja, und wir halten Sie natürlich auch weiter darüber auf dem Laufenden in unserem Programm. Aktuelle Einschätzungen zum Bauerntag waren das von Christoph Richter. In Bonn hat heute der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt den Jahresbericht seiner Behörde vorgestellt. Aufgabe des Kartellamtes ist es ja, den freien und fairen Wettbewerb in Deutschland zu schützen. Und dabei schreckt die Behörde, wie es auch ihre Aufgabe ist, offenbar nicht vor den international ganz Großen zurück. Im Mittelpunkt des Jahresberichts stehen Verfahren gegen Technologiekonzerne wie Apple und Google, wie Sebastian Titelbach berichtet.
Wenn man den Erfolg des Bundeskartellamts daran misst, wie viel Bußgeld es eingenommen hat, dann war 2023 ein durchwachsenes Jahr für die Bonner Behörde. Gerade mal 2,8 Millionen Euro wurden verhängt. Weitere 77,4 Millionen stammen aus alten Verfahren. Ursache ist laut Kartellamtspräsident Andreas Mundt die Corona-Pandemie.
Wir hatten in der Zeit wenig Durchsuchungen. Das liegt auf der Hand, warum. Aber das alles findet jetzt wieder zurück in seine normalen und effizienten Bahnen. Also damit bin ich inzwischen wieder ganz zufrieden.
Mundt setzt dabei auf Kronzeugen, die auspacken. Mit moderner IT sucht das Kartellamt außerdem nach Auffälligkeiten in Märkten. Und dann erhält die Behörde auch wertvolle Tipps über ihre Meldestelle für anonyme Hinweisgeber. Besonders im Blick hat das Amt die mächtigen Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Microsoft oder Google. Gerade erst hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass Amazon eine überragende, marktübergreifende Bedeutung hat. Das hilft den Kartellwächtern. Und der Facebook-Mutterkonzern Meta musste auf Druck des Bundeskartellamts seine Nutzungsbedingungen anpassen.
Das hat übrigens Meta in der ganzen Welt ausgerollt, auch in den USA. Also das ist ein schöner Erfolg für so eine kleine Wettbewerbsbehörde wie das Bundeskartellamt.
Diese kleine Behörde sieht eine Entwicklung mit Sorge, dass Großkonzerne dank künstlicher Intelligenz noch mächtiger werden. KI wirke auf diesem Markt wie ein Brandbeschleuniger, so Andreas Mundt. Schon jetzt käme man kaum an den großen Namen vorbei.
Die Unternehmen haben die größte Cloud, sie haben die Daten, die man braucht, sie haben die finanzielle Kraft, um KI ans Laufen zu bringen. Also wenn alle genauso alert wären bei KI wie wir, dann wäre ich schon sehr glücklich.
In Deutschland würde das Bundeskartellamt gerne mehr Befugnisse im Verbraucherschutz bekommen. Die Behörde entdeckte zwar Defizite bei Vergleichsportalen, Nutzerbewertungen oder beim Bonitätsscoring, doch man könne derzeit nur warnen und mahnen, nicht durchgreifen. Auch im Fernwärmemarkt erhofft sich Andreas Mundt mehr Einfluss. Die Fernwärme soll eine wichtige Rolle bei der Energiewende in Deutschland spielen. Die Anbieter hätten Monopole und die Verbraucherinnen und Verbraucher seien gefangene Kunden.
Meines Erachtens braucht es eine Behörde, die in der Lage ist, die Vorgaben, die es gibt, durchzusetzen. Und ich glaube, dann wäre da auch schon vieles besser. Und dann wären vor allen Dingen die Verbraucherinnen und Verbraucher von Nachzahlungen von vielen tausend Euro in einem Jahr geschützt. Nochmal, das trifft nicht auf Akzeptanz auf Dauer.
Die Arbeit geht den 400 Beschäftigten des Bundeskartellamts nicht aus. 2023 gab es 11 Durchsuchungsaktionen, 2 waren es bislang 2024. Dazu kommen viele laufende Verfahren. Bundeskartellamtschef Andreas Mund fasst es so zusammen: Man habe schöne Fälle in der Pipeline.
Das Bundeskartellamt hat Bilanz gezogen. Sebastian Titelbach berichtete darüber. Die Deutsche Bahn plant im kommenden Jahr offenbar zahlreiche Fernverkehrsverbindungen zu streichen. Sie haben es schon in unseren Nachrichten gehört. Der Grund ist offenbar, dass die Infrastruktursparte der Bahn die Schienenmaut anhebt und dadurch einige Verbindungen nicht mehr rentabel sind. Details dazu hören Sie jetzt von Steve Neuwirth.
Laut einem Bericht des Magazins Der Spiegel hat die Bahn bereits eine Liste mit Fernverkehrsverbindungen aufgestellt, die ausgedünnt oder gestrichen werden sollen. Grund dafür ist demnach die Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn, die dazu führt, dass es teurer wird, das Schienennetz zu nutzen. Dadurch seien einige Verbindungen nicht mehr rentabel. Die Gebühr für die Nutzung des Schienennetzes wird von der Infrastruktursparte der Bahn erhoben. Diese Trassenpreise muss auch die Bahn selbst zahlen. Dem Bericht zufolge sollen mehrere Intercity-Linien gestrichen werden, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Betroffen ist demnach unter anderem die Verbindung zwischen Gera und Köln sowie zwischen Norddeich-Mole und Leipzig. Außerdem soll es in der Nebensaison deutlich weniger ICE-Verbindungen nach Stralsund an der Ostsee geben. Der Spiegel bezieht sich auf ein Schreiben der Deutschen Bahn an die Bundesnetzagentur vom Februar. Die Bahn hat sich zu diesen konkret geplanten Streichungen nicht geäußert.
Die Bahn will offenbar Verbindungen streichen, Steve Neuwirth berichtete. Und dann blicken wir noch auf die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie. Die sind heute Mittag in die dritte Runde gegangen und die Zeit drängt. Am Sonntag endet nämlich die Friedenspflicht zwischen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und den Arbeitgebern. Sie verhandeln über die Arbeitsbedingungen von knapp 600.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert 7% mehr Geld. Vor allem aber will sie auch durchsetzen, dass ihre Mitglieder künftig besser gestellt sind als Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, zum Beispiel durch mehr Freizeit oder soziale Absicherung. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ernesto Klengel vom Institut für Arbeits- und Sozialrecht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und ich habe ihn gefragt: Die IGBCE sagt, es sei ein Novum, dass bei einem großen Flächentarifvertrag zwischen Mitgliedern und Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern differenziert wird. Stimmt das denn?
Ja, wir sehen das in verschiedenen Bereichen, dass diese Forderung nach Mitgliedervorteilen verstärkt aufkommt. Ja, weil das ist ja ein Gerechtigkeitsproblem auch für die Mitglieder, die Tarifverträge mit erstreiken. Die sind eben der Meinung, dass eben auch erstmal sie von den Tarifverträgen dann profitieren sollten. Wir haben so etwas schon gesehen jetzt auch in der Leiharbeit oder in Bereichen der Energiewirtschaft, aber in so einem großen Umfang, wie es jetzt von der IGBCE gefordert wird, eben noch nicht.
Wie kommt es denn, dass jetzt plötzlich diese Forderung so beliebt ist? Also die ganze Zeit war es ja auch schon so oder in vielen Bereichen so, dass eben die Gewerkschaftsmitglieder für alle anderen die Tarifverträge mit ausgehandelt haben und das wurde nicht unbedingt als unfair wahrgenommen. Warum wird das jetzt plötzlich anders gesehen?
Also als unfair angesehen wurde es, denke ich, schon tatsächlich schon immer. Es könnte eine Rolle spielen tatsächlich auch, dass Gewerkschaften natürlich jetzt auch nochmal verstärkt suchen, auch nach Wegen die Tarifbindung aufrechtzuerhalten und weiter zu stärken. Hier haben wir ja in den letzten Jahren sinkende Zahlen tatsächlich auch gesehen in der Tarifabdeckung. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich Branchen sich umstrukturieren, dass Arbeitgeber eben sich auch aus der Tarifbindung auch verabschieden. Und hier wird eben dann auch gesehen, dass die Mitgliedervorteile natürlich dann eine Möglichkeit sind, auch die Mitgliedschaft zu stärken und damit auch die Tarifbindung in den Branchen wieder zu stärken.
Dass man Gewerkschaftsmitglieder besser stellen darf, das wurde ja vor ein paar Jahren gerichtlich festgelegt. Mhm. Gibt es da Regeln dafür, in welchem Umfang man das darf?
Das ist eine recht lange Geschichte zu dieser Forderung, denn im Prinzip ist es ja so, dass die Tarifverträge an sich darauf angelegt sind, dass sie nur für die Mitglieder gelten. Und was die Arbeitgeber natürlich machen, die Tarifverträge anwenden müssen, weil sie daran gebunden sind, sie wenden die natürlich auch an die Nichtmitglieder an, einfach mit dem Motiv, dass jetzt nicht auf einmal alle Beschäftigten in der Gewerkschaft von heute auf morgen auch beitreten. Und die Gewerkschaften haben jetzt eben nach Möglichkeiten gesucht, so einen gewissen Anreiz auch zu etablieren. Das hat die Rechtsprechung aber in Deutschland, sage ich mal, unterbunden, indem sie gesagt hat, dass solche Klauseln schon funktionieren. Also man unterscheidet zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, auch in Tarifverträgen, aber dass trotzdem dem Arbeitgeber, jetzt mal zugespitzt gesagt, es nicht verboten werden darf, dann entsprechende Regelungen freiwillig wiederum auf die Nichtmitglieder auch anzuwenden.
Das heißt, im Moment ist es so, wenn jetzt zum Beispiel die IGBCE diese Differenzierung durchsetzen würde und ihre Mitglieder besser stellen würde, dürften die Arbeitgeber dann nachziehen oder muss diese Differenz schon erhalten bleiben?
Die Rechtsprechung, wenn man sie so interpretiert, wie sie eben in der Entscheidung auch vom Bundesarbeitsgericht 2011 eben ergangen ist, würde sagen, dass die Arbeitgeber trotzdem die Vorteile an die Nichtmitglieder weitergeben dürften. Und es werden jetzt entsprechend nochmal ein paar Wege gesucht, dass man trotzdem für die eigenen Mitglieder Vorteile hat. Eine Idee ist, gemeinsame Einrichtungen zu schaffen, zum Beispiel für die Altersvorsorge, zum Beispiel mit Erholungsangeboten. Und dass man dann sagt, also es ist eine gemeinsame Einrichtung von den Tarifvertragsparteien und dann eben die Mitglieder entsprechende Angebote in Anspruch nehmen können. Also das ist Gegenstand der Tarifverhandlungen jetzt, wie man mit diesem rechtlichen Problem umgeht. Und da bin ich auch gespannt darauf und dann auf das Ergebnis.
Das heißt, das werden sich dann auch viele andere Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände anschauen?
Da bin ich mir sicher, dass das von großem Interesse ist, eben auch für andere Branchen, ja.
Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie möchte ihre Mitglieder in den Tarifverhandlungen besser stellen als Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Das ist aber in der Praxis offenbar gar nicht so leicht durchzusetzen. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ernesto Klengel vom Institut für Arbeit und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Die Kommentatoren in den Zeitungen beschäftigen sich mit der Nachricht, dass der Pharmakonzern Merck die Forschung an einem neuen Krebsmittel einstellen musste. Das hat das Unternehmen gestern bekannt gegeben.
Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Entwicklungsrückschläge gehören zum Geschäft, hört man nun wieder aus Darmstadt. Und das ist richtig. Pharma ist ein Bad News Business. Doch wer den Anspruch verfolgt, bahnbrechende Arzneimittel für Krankheitsgebiete mit hohem, ungedecktem Bedarf zu entwickeln, kann sich nicht nur auf alte Medikamente stützen, auch wenn diese noch hohe Renditen einbringen. Das Handelsblatt verweist auf die hohen Kosten, wenn Studien wie in diesem Fall zu einem späten Zeitpunkt scheitern, und meint: Wenn dann aus der Pipeline kaum Nachschub zu erwarten ist, der die Entwicklungskosten wieder hereinbringen könnte, wird es schwierig. Bei Merck sieht die Pipeline ziemlich leer aus. Dass in den letzten paar Monaten gleich 3 Medikamente deutscher Pharmaunternehmen scheiterten, kann Zufall sein. Doch mit dieser Leistung wird Deutschland im internationalen Vergleich kaum mehr mithalten können. Die einstige Apotheke der Welt könnte bald schließen. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus geht auf eine neue Prognose zur Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge ein. Nach der DAK-Studie könnten die Abgaben für Rente, Gesundheit, Pflege und Arbeitslosenversicherung bis zum Jahr 2035 die 50%-Marke überschreiten. Das belastet überproportional Arbeitnehmer im unteren und mittleren Einkommensbereich, klassische SPD-Klientel also. Obwohl beide von der SPD sind, scheint das die zuständigen Minister aber nicht weiter zu stören. Weder Hubertus Heil noch Karl Lauterbach haben bislang nennenswerte Vorschläge vorgelegt, um den Anstieg abzubremsen. Im Gegenteil, beide arbeiten sehr emsig daran, die Sozialleistungen auszudehnen und die Beiträge weiter nach oben zu treiben. Vor der Politik liegt eine doppelte Herausforderung, notiert die Freie Presse aus Chemnitz. Im Gesundheitssystem muss immer wieder aufs Neue geprüft werden, wo es Ineffizienzen gibt und wie Fehlanreize vermieden werden können. Bei der Rente werden Strukturreformen bis hin zu einem maßvoll steigenden Rentenalter unvermeidbar sein. Ebenso wichtig ist, Deutschland muss wieder stärker wirtschaftlich wachsen. Und dazu ist eine stärkere Fachkräftezuwanderung dringend nötig. Wenn viele Menschen arbeiten, funktionieren unsere Sicherungssysteme besser. Deutschland braucht Zuwanderung in den Sozialstaat, nur eben qualifizierte.
Das schreibt die Wirtschaftspresse. Und damit geht jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Ich bin Katja Scherer. Ich möchte mich bei Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich bedanken fürs Zuhören heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Nachmittag.